Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Runde 2 in den NHL Playoffs und heute gibt es von mir ein Update und Einschätzungen zu den Serien Toronto Maple Leafs gegen die Florida Panthers und die Winnipeg Jets gegen die Dallas Stars. Ich hole euch ab, die letzte Aufnahme, die war tatsächlich am 9. Mai und am 9. Mai, da stand es bei der Serie zwischen den Maple Leafs und den Florida Panthers sage und schreibe 2-0. Für die Maple Leafs Spiel Nummer 1 ein 5-4, für die Leafs Spiel Nummer 2 ein 4-3 und damit ging es rein in Partie Nummer 3 und der Druck, der war ganz klar auf Seiten des Heimteams. Es war in Fort Lauderdale, also waren das die Florida Panthers und die hatten einen denkbar schlechten Start. Matthew Nice mit dem Tor. Direkt kurz nach Spielbeginn, 23 Sekunden waren gerade einmal vorbei. Dann John Tavares mit einem richtig schönen Tor. Nachgelegt, 2-0 Führung, keine 6 Minuten abgelaufen. Dann ja so ein bisschen das Thema des Spiels. Barkov macht das Tor, allerdings ist das mehr Morgan Rileys Schläger, der da den Puck reinfällt. 2-1 die Führung für die Maple Leafs nach 20 Minuten. Dann John Tavares mit einem Powerplay-Treffer, vorher glaube ich ein Pfostentreffer von den Maple Leafs. Wieder die 3-1 Führung, dann aber der Meister relativ schnell. Das 3-2 durch Sam Reinhart, das 3-3 durch Carter Verhaeghe und sogar noch im zweiten Drittel die erstmalige Führung in dieser Partie für die Florida Panthers. 4-3 und da war ich dann davon ausgegangen, okay gut, Panthers haben das Ding gedreht, sie fahren das jetzt auch nach Hause, aber nein. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, diese Maple Leafs, die scheinen anders zu sein. Und Morgan Rielly, der hatte da die ein oder andere unglückliche Szene, auch nachher noch in dem Spiel. Aber er macht auf jeden Fall den Ausgleich, auch ein bisschen Glück mit dabei. Viele Tore mit Deflections da, alles das, was man eben auch so erwartet in den Playoffs. Es steht 4-4 und wir gehen in die Verlängerung. Und da dauert es dann vergleichsweise lange, bis der Siegtreffer fällt. Und natürlich aus Sicht der Toronto Maple Leafs, wer könnte es anders sein? Brad Marchand, der, ich glaube, dann auch wieder Morgan Rielly anschießt und der Puck wird dann abgefälscht. Natürlich, großes Thema im Tor der Toronto Maple Leafs, Joseph Woll, der ja rein musste in das Tor, nachdem dann eben Anthony Stolarz durch den Zufallstreffer, wie die NHL das ausgelegt hat, von Sam Bennett eine Gehirnerschütterung hat, stand jetzt, auch nach Spiel 4 übrigens, Stolarz ist noch nicht mal wieder auf Schlittschuhen gewesen. Das heißt also, da wird es durchaus noch, ich würde mal schätzen, mindestens eine Woche dauern, bis der wieder über Eishockey spielen im Tor in der NHL nachdenken kann. Und das natürlich erstmal ein herber Verlust. Nicht unbedingt, weil Woll jetzt schlecht ist, aber weil dem natürlich auch so ein bisschen der Rhythmus fehlt. Und das sind eben so Dinge, die dann ja ein kleines Risiko sind in den Playoffs, wenn du natürlich auch die Situation hast, dass es diese 1A-1B-Lösung gibt. Ne? Das war ja etwas, was ich auch schon angesprochen hatte bei ein paar Teams. Auf der einen Seite denkst du dir, es ist gut, weil du zwei sehr ähnliche Torhüter hast, von der Qualität her. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, die spielen dann eben in der regulären Saison auch anders als in den Playoffs. Was meine ich damit? Wenn du in der regulären Saison, sagen wir mal, in 10 Tagen 6 oder 7 Spiele hast, dann verteilt sich das 3 der, 4 der, 4 der, 3 der. Also ne, immer schön auch relativ abwechselnd dann wahrscheinlich die Spiele. In den Playoffs ist es jetzt bisher so gewesen, dass das eben nicht so der Fall war. Bei den Maple Leafs jetzt gut aufgrund der Verletzung natürlich gezwungenermaßen der Wechsel. Aber in der Serie, die Panthers, die sind wieder da, die sind drin jetzt in dieser Serie. Trotzdem war auch klar, verlieren sie Spiel Nummer 4, wird es auch sehr, sehr schwer werden, um da noch in irgendeiner Form dann die Serie zu gewinnen. Und ja, wenn ich einfach mal schaue, auch auf die Advanced Metrics, vielleicht nochmal kurz reingeschaut auf das, was da ja, an Zahlen dann auch da ist, an Torchancen, dann ist es so, bei den Maple Leafs Spiel Nummer 3, das war dann auch laut Statistik eine verdiente Niederlage, wobei ich finde, die Statistik war teilweise auch ein bisschen ja, widersprüchlich. 2,21 steht hier bei Expected Goals zu 3,44. Naja, wie gesagt, also manches waren glückliche, abgefälschte Schüsse. Mana, das Tor, glaube ich, das wird dann nachher Tarabares, meine ich, gut geschrieben und so weiter. Also Spiel 3, egal, gewonnen von den Florida Panthers. Also gehen wir rein in Spiel Nummer 4. Und Spiel Nummer 4, das nehme ich mal vorweg, das war das erste, wo man so richtig das Gefühl hatte, die Partie, die gehört den Florida Panthers. Die waren sehr, sehr dominant, sie waren defensiv sehr, sehr stark. Sie haben die Maple Leafs mit ihrem Forecheck richtig unter Druck gesetzt. Die Abwehrspieler haben extreme Probleme bei den Maple Leafs gehabt. Sie haben die Spitzenleute bei den Maple Leafs gut rausgenommen. Also das waren schon Sachen, wo man sagen musste, das war gut. Aber was sie vor allem auch geschafft haben, ist, sie haben das Tempo rausgenommen. Also in den ersten Spielen, ich meine, man sieht das ja dann auch an den Ergebnissen. Wir haben 9 Tore in Spiel 1, 7 in Spiel 2, 9 in Spiel 3. Also sehr, sehr viele Treffer. Das ist jetzt nicht zwangsläufig der Stil, den die Florida Panthers spielen wollen auf Dauer. Die können so ein Spiel auch mal gewinnen, gar keine Frage. Wir hatten das ja auch zum Beispiel gegen Tampa Bay, das Spiel 1 relativ wild war. Spiel 2 war aber dann sehr, sehr kontrolliert. Und dieses Spiel 4, das hat mich extrem an die zweite Partie gegen die Tampa Bay Lightning erinnert. Sehr, sehr gute Leistung der Florida Panthers. Sie haben es echt geschafft, dann auch das Tempo rauszunehmen, Ortman Rushes wegzunehmen. Sie haben die dritte, vierte Reihe, die Bottom Six der Maple Leafs neutralisiert. Das ist nicht mehr wirklich viel, das war in den anderen Partien auch schon teilweise so, aber in dem Spiel war das, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Weiterhin stelle ich mir die Frage, was Auston Matthews hat auf Seiten der Maple Leafs. Also der wirkt für mich nicht hundertprozentig gesund. Es wird jetzt auch überall die Statistik diskutiert, dass er die meisten Schüsse neben das Tor hat in der NHL. Also Versuche, die einfach gar nicht direkt aufs Tor gegangen sind. In den Playoffs natürlich jetzt immer die Zahlen. Also ja, der wirkt für mich nicht 100%ig fit. Da bin ich echt gespannt, was dabei dann irgendwie rauskommt nach den Playoffs, was er denn hatte. Und wenn man sich einfach dann auch dieses erste Drittel anschaut, dann muss man natürlich auch sagen, da haben sich die Toronto Maple Leafs keinen Gefallen getan. Sie nehmen 4 Strafen hintereinander im ersten Spielabschnitt, ein High-Sticking dabei. Wir haben Ekman Larsen mit einem Delay auf Game. Also alles Sachen, wo du sagen musst, das ist überflüssig und etwas, wo du dich selber dann auch in Bedrängnis gibst. Sie haben es relativ lange geschafft, diese Unterzahlspiele zu überstehen. Erst im 4. Unterzahlspiel war es dann tatsächlich Carter Verhaeghe mal wieder ein Big Game Goal, so könnte man das ausdrücken. Ein 1-0-Führungstreffer in einer wichtigen Playoff-Partie von Verhaeghe. Auch das habe ich irgendwo gehört, war ja auch kritisiert worden. Er ist, glaube ich, im Moment, wenn man das von den Playoffs übersetzt, auf 36 Tore-Pace auf eine 82 Spiele-Saison, also auch das ist nicht schlecht, was er da zeigt im Moment in den Playoffs. Und Tkachuk mit einer Vorlage in der Statistik taucht auch auf, aber auch der, wenn man jetzt einmal Matthews nimmt auf der anderen Seite und dann eben Tkachuk auf Seiten der Panthers, der ist auch nicht gesund, der wirkt überhaupt nicht richtig fit, da fehlt der erste Schritt, da fehlt das Tempo, da fehlt das Timing auch beim Forecheck, also da ist irgendetwas immer noch bei ihm, was nicht gesund ist und dementsprechend ist er natürlich noch nicht so, dass er wirklich helfen kann im Team. Es reicht aber aus und sie haben wirklich extrem dominant gespielt, finde ich, dieses Spiel Nummer 4. Absolut gut auch rausgekommen. Ich meine, klar, auch aufgrund natürlich der Strafen, ne? Also das ist etwas, wo du wirklich sagen musst, hey, da haben die Panthers sehr, sehr dominiert. Was man aber auch sagen muss, ist, die Maple Leafs hatten da ein Spiel, wo ihnen Joseph Woll die Chance gegeben hat, das Spiel zu gewinnen. Also es war eben so, Spiel Nummer 3, sag ich mal, war nicht wirklich gut von ihm, von Bobrovsky aber auch nicht so. Und Spiel Nummer 4, da war es echt so, dass er sie lange Zeit im Spiel gehalten hat. Es war lange, lange Zeit so, dass es nur aus Sicht der Maple Leafs 0-1 stand. Da waren Möglichkeiten da, nicht viele, aber es waren eben Möglichkeiten da, um den Ausgleich zu erzielen in dieser Partie. Und ja, das ist ihnen dann eben nicht gelungen, den Maple Leafs, und am Ende ist es dann Sam Bennett, der da ein schönes Solo dann im Prinzip abschließt. Das ist ja auch das, was da dann oft bei ihm so frustrierend ist. Auf der einen Seite eben diese Dirty Hits, diese Cheap Shots, die er da hat, und auf der anderen Seite kann er dann so ein richtig schönes Tor machen zum 2-0. Bobrovsky mit dem Shootout. Ja, jetzt haben wir eben die Situation, er steht nach 4 Spielen 2-2 und Dass es 2-2 steht, ist, glaube ich, nicht mal ganz so schlimm aus Sicht der Maple Leafs. Aber die Art und Weise, wie die Spiele sich entwickelt haben jetzt, das ist etwas, was mir aus Sicht von Craig Berube sehr, sehr viel Sorgen machen würde. Wenn man sich Spiel 3 anschaut, da war die Torhüterleistung ein bisschen ein Thema. Es war auch so, dass da Florida schon etwas Betriebstemperatur aufgenommen hat. Spiel 4, wie gesagt, das war das dominanteste Spiel in der Serie. Man muss auch sagen, wenn man das auch vergleicht, Spiel 1 waren die Maple Leafs sehr dominant. Sie haben aber am Ende dann auch Probleme bekommen, weil Florida antworten konnte. Das war jetzt gar nicht so. Man hatte nicht so hundertprozentig das Gefühl, dass Toronto da eine richtige Antwort hatte auf das, was Florida da gespielt hat. Dazu hast du Bobrovsky jetzt mit dem Shutout, also auch da wieder etwas, wo er so ein bisschen wahrscheinlich wieder in den Köpfen ist. Ja, es ist nicht so wie vor 2 Jahren, dass sie 1-3 zurückliegen, die Maple Leafs, aber es ist natürlich eine super Drucksituation jetzt. Spiel Nummer 5 quasi ein Must-Win-Game und das wird jetzt echt spannend. Wie kommen die Maple Leafs wieder so ein bisschen zurück zu dem, was sie stark gemacht hat in den Playoffs bisher, auch in den ersten beiden Partien, auch in Spiel 3 noch ein Stück weit. Ich glaube, er wird andere Kombinationen wagen, er wird andere Spieler hinten reinholen für die Bottom Six. Und da wird es dann eben noch so ein paar Veränderungen geben, wo die Reihen umgestellt werden. Vielleicht auch vorne, dass dann vorne mal ein bisschen was macht. Ich meine, Mana hat noch nicht wirklich viel getroffen. Wie gesagt, Matthews, glaube ich, 2 Tore jetzt bisher in den Playoffs. Also da fehlt schon ein Stück weit etwas bei den Maple Leafs. Die müssen was machen. Wir haben natürlich, geht eigentlich im Prinzip auch nicht ohne bei der Serie, wir haben natürlich auch wieder Themen gehabt, über die man diskutieren muss. Als allererstes, wenn wir jetzt mal spielen, natürlich, klar, also erstmal das Gesamtthema, Stolarz spielt nicht, weil Sam Bennett ihn ausgenockt hat. Da kann Paul Maurice erzählen, was er will, dass wir möchten, dass unser ehemaliger Backup gesund ist. Der spielt nicht, weil ihn der Gegner verletzt hat. Punkt. Dafür gab es keine Strafe, dafür gab es keine Sperre. Das hat einen riesen Einfluss auf die Serie. So, ich will nicht sagen, dass die Leafs das als Entschuldigung nehmen, habe ich bisher so auch nicht mitbekommen, aber es ist für mich einfach erstmal ein Fakt, den man da reinbringen muss. Wenn bei Florida Bobrovsky verletzt ist, wird die Serie auch anders laufen. Also das muss man schon mal mit dazu sagen. Dann ist es so gewesen, wir hatten Dmitri Kulikov mit einem Ellbogen gegen Mitch Marner im ersten Drittel und ihr habt ja schon gehört, im ersten Drittel gab es nur Strafen für die Toronto Maple Leafs, also etwas, was den Schiedsrichtern wieder entgangen ist, was absolut auch ein Dirty Play ist. Weiß ja nicht, es war jetzt nicht mega brutal, aber es sind zumindest mal 2 Minuten. Da hat man schon wieder gesehen, so Florida ein bisschen edgy, ein bisschen an der Kante. Und sie haben jetzt anscheinend auch so wieder so den Weg gefunden, wo sie die Maple Leafs ein bisschen frustrieren können. Und ein Abbild dessen, Fragezeichen, war dann die letzte Aktion in dem Spiel. Das war nicht Max Domi, der Barkov, der so ein bisschen schräg vor der Bande steht, in die Bande reingecheckt hat. Ich weiß gar nicht, will mal einmal gucken, ob er überhaupt auf dem Spielbericht noch eine Strafe dafür bekommen hat oder ob sie das dann einfach, weil dann die Sirene auch war, so haben laufen lassen. Mal schauen, ob es hier eine Strafe gab. Es gab für Brad Marchand, für Max Domi, Boarding gegen Barkov. Okay, ist eine Matchstrafe anscheinend oder was hier steht, muss ich mal gucken. Wartet mal, ich muss mal bei Media bei der NHL reinschauen. Also hier werde ich jetzt nicht schlau, ob es eine große Strafe war oder nicht. Schauen wir mal weiter. Aber auf jeden Fall, das war ein überflüssiger Check. Es war ein harter Check und es war etwas, was ich nicht sehen möchte in der NHL. Und das ist etwas sehr, sehr Grenzwertiges. Da kannst du den Gegner richtig mit verletzen. Es war jetzt nicht ganz so wie andere Checks, die wir schon gesehen haben, wo ein Gegner vor der Bande steht. Trotzdem vollkommen überflüssig. Und da muss ich dann eben sagen, erstmal verstehe ich nicht ganz, warum Domi das so in der Form... Okay, er hat einen Boarding Major bekommen, 5 Minuten. Und es gab noch für McMahon einen 10-Minute Misconduct. Und auf der anderen Seite gab es für Ekblad und für Marchand noch Misconducts in der Szene. Gut, okay. Die 5 Minuten für Domi, ja, die Frage ist halt jetzt, habe ich jetzt auch schon wieder gehört und gelesen, die Frage ist, wenn das im ersten Drittel passiert, gibt es da irgendwie diese 5 Minuten? Sollte es geben, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich hätte es da nur 2 gegeben. Die nächste Frage ist jetzt, wenn das andersrum passiert, jubeln alle und sagen, hey, wie hart die Florida Panthers spielen, das ist deren Stil, das ist etwas, die wollen da nochmal eine kleine Message senden. Okay, was jetzt rausgekommen ist, es gab keine Sperre, es gab jetzt, glaube ich, eine Geldstrafe für Domi, also dementsprechend merkt man da schon, die NHL hat das Ganze eingeordnet, aber mehr eben auch nicht. Und ja, ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt mehr draus machen müssen. Normalerweise müsste man sagen, das ist ein Spielsperre, weil es halt ein harter Hit ist. Es hätten 5 plus Spieldauer im Spiel sein müssen. Man ist eh Sekundenverschluss, deswegen haben sie dann wahrscheinlich nur die 5 gegeben. Barkov ist nicht verletzt, was ein absolutes Nullargument ist, wenn ihr den Podcast hört. Da wisst ihr von mir, dass ich das überhaupt nicht als Argument sehe. Wenn der Gegner verletzt ist, hat das nicht unbedingt immer was mit der Art des Checks oder des Fouls zu tun. Das ist eigentlich purer Zufall. Ja, es ist einfach so, wie es ist. Die Leafs müssen sich darauf konzentrieren, weniger Strafen zu nehmen. Sie müssen sich darauf konzentrieren, dass sie Offensive generieren. Es ist mal wieder so, dass die Offensive langsam leer läuft bei den Maple Leafs. Ja, ich weiß, war ein Spiel, aber die Tendenz war vorher schon zu sehen. Also es war jetzt auch nicht so, dass das komplett aus dem Nichts kam. Da war, würde ich mal sagen, Spiel Nummer 3 schon ein erster Indikator dafür, dass die Panthers so langsam den Weg gefunden haben, wie sie die Offensive stoppen können und beziehungsweise zumindest eindämmen können, der Maple Leafs. Und das sind die Fragen, die sie klären müssen. Und mit dem ganzen Shenanigans, mit dem ganzen Kram drumherum, da sollten sie sich nicht beschäftigen. Klar ist das da, das kriegst du auch nicht weg. Florida wird weiterhin so agieren und spielen. Aber du musst einfach da drüber stehen und deinen Stiefel durchziehen. Hört sich so leicht an, aber das ist der Weg, den Toronto gehen muss. Damit gehen wir in die Western Conference und zu der Serie, die ich vorhin schon angesprochen habe. Die Winnipeg Jets, das beste Team der regulären Saison, spielen gegen die Dallas Stars. Wir hatten Mikko Rantanen in Spiel Nummer 1 mit einem Hattrick. Das 3:2 für die Stars am Ende, haben sie die 3-1-Führung dann über die Zeit gerettet. Damit klauen sie direkt mal den Heimvorteil und natürlich sind die Winnipeg Jets vor Spiel Nummer 2 mächtig unter Druck. Ein 0-2 in der Serie, das ist schon ein richtig, richtig großes Loch, was sie sich dann graben würden. Dementsprechend muss man eben entsprechend dann auch erwarten, dass sie ja besser rauskommen in Spiel Nummer 2 und das gelingt ihnen eigentlich meiner Meinung nach ganz gut. Sie haben zwar nicht die Riesenchancen im ersten Drittel, das ist sicherlich richtig, aber trotzdem ist es so, dass sie in Führung gehen. Einmal durch Gabriel Vladi mit einem Powerplay-Tor, 3,5 Minuten rum und Nikolaj Ehlers legt noch direkt einen nach etwas über 7 Minuten. Das ist ganz interessant, wenn man sich nur die Statistik anschauen würde für dieses Spiel. Dann haben die Winnipeg Jets bei 5 gegen 5 gar keine Torchance gehabt in dem ersten Spielabschnitt. Tatsächlich insgesamt dann 4 gegen 4. Zweite Drittel war richtig gut von Winnipeg. 7:3 Torchancen im zweiten Spielabschnitt. Und sie können die Führung auch ausbauen. Adam Lowry mit seinem 4. Tor in den Playoffs. Und am Ende ist es dann noch Nikolaj Ehlers mit einem relativ frühen Empty Net Goal, weil Peter Bohr da Oettinger früh rausnimmt. Ein 4:0 und ein Shutout von Connor Hellebuck. Endlich mal wieder. Hey, muss man da sagen, an der Stelle ein richtig gutes Spiel von ihm. Etwas, wo sie drauf aufbauen können, wo man sagen muss, hey, jetzt hast du mal gezeigt, dass du eben auch zu Null spielen kannst, dass du nicht nur diese Probleme hast. Selbst zu Hause war es ja so, dass die Leistungen teilweise durchwachsen waren. Also auch da psychologisch wichtig, dass es eben bei dem zu Null-Spiel geblieben ist, der Shutout. Ich schaue auch einmal hier kurz rein, wie eigentlich dann seine Werte waren, was da auch so an Gold Save Above Expected rauskam in der Partie. Das war sicherlich auch gut. Und natürlich auch wichtig, dass verschiedene Spieler getroffen haben bei den Jets. Nikolaj Ehlers mit seinem ersten Tor in den Playoffs, das ist auch wichtig, ne? Auftakttreffer, da ist ja auch manchmal so, dann, dass dann eben direkt das zweite oben drauf kommt, auch wenn es ein Empty Net Goal ist, die zählen auch und das ist auch etwas, was dir Selbstvertrauen gibt, wenn du natürlich vorher ein normales Tor machst, machst noch ein zweites oben drauf, da läuft ein Spieler auch ganz anders dann wieder übers Eis, auch im Training, da fallen dir dann die Dinge wieder so ein Stück weit leichter und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig da auch für ihn und natürlich eben insgesamt dann auch für die Winnipeg Jets. So, und jetzt habe ich endlich die Statistik. 2,07 Gold Save Above Expected für Connor Hellebuck, also 2 Tore weniger kassiert, als er hätte kassieren müssen. Das sorgte dafür, dass die Null stand bei den Jets und sie gleichen die Serie aus. Es geht zurück nach Dallas, beziehungsweise es geht überhaupt erstmal in der Serie nach Dallas. Da waren sie ja noch gar nicht und wir haben Spiel Nummer 3. Führung relativ früh im Powerplay durch die Dallas Stars, Rob Hintz mit dem Tor, Kyle Connor mit einem richtig, richtig schönen Ausgleich, das 1:1, Thomas Harley aber mit der Führung. Ein 2:1 für die Dallas Stars nach 20 Minuten. Nino Niederreiter, der vorher teilweise nicht so gut ausgesehen hat bei den defensiven Aktionen. Friend of the Show mit dem 2:2. Es geht mit 2:2 in den letzten Spielabschnitt. Ja, und dann kommt eine Szene, die für reichlich Diskussionen gesorgt hat und die auch weiterhin noch für reichlich Diskussionen sorgen wird. Es ist so, dass Alex Petrovic an den Puck kommt, außen links vom Tor der Winnipeg Jets, kriegt ihn da nach außen geschossen und dann kickt er den Puck in Richtung Tor. Ganz klare Kicking Motion für mich, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen für, das wirklich zu sehen, wie sich eben auch das Bein und der Fuß in Richtung Puck bewegen. Er kickt den Puck in Richtung Tor. Das Problem in Anführungsstrichen dabei ist, der Puck wäre durch den Torraum durch, also durch den Slotbereich durchgerutscht, durchgeflogen, was auch immer. Und er hätte das Tor verfehlt. Also der wäre nie so reingegangen. Jetzt ist aber so, dass Connor Hellebuck eben im Tor steht, auf vorne auf einen Schuss im Prinzip reagieren will. Der Puck geht dann eben nach außen und er steht ein Stück weit aus dem Tor raus und der versucht eben diesen Puck zu klären und versucht diesen Schuss mit dem Fuß quasi, ja nicht mit dem Schläger, diesen Schuss mit dem Fuß zu halten sozusagen, also den Schuss abzuwehren und in dem Zuge bewegt er seinen Schläger und stochert sich damit oder fälscht damit die Scheibe ins Tor ab. So, das heißt also, man könnte jetzt sagen, ohne den Kontakt von Connor Hellebuck wäre dieser Puck nicht im Tor gelandet. So, das ist eben eine Version. Also Call on the Ice ist good goal. Und dann schaut sich der Situation Room in Toronto das Ganze an. Eine Minute, zwei, vier. Am Ende sind es 8 Minuten, die sie brauchen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und worum es da geht, das lese ich euch vielleicht erstmal als kleinen Auszug aus dem Regelbuch vor, also versucht das jetzt hier quasi mal live zu übersetzen. Also ein Puck, der vom Schlittschuh eines angreifenden Spielers ins Tor abgefälscht wird, das ist ein reguläres Tor. Ein Puck, der vom Schlittschuh eines angreifenden Spielers abgelenkt wird, ohne dass eine Schussbewegung erkennbar ist, das ist auch noch ein Tor. Das heißt also zum Beispiel, wenn ein Spieler vorm Tor steht und den Schlittschuh so positioniert, im Prinzip im Winkel, dass wenn ein Spieler, zum Beispiel sein Mitspieler, quasi einen Schusspass macht und den in die Kufe reinschießt, dass der dann ins Tor abgefälscht wird, das ist auch regulär, solange keine Kicking Motion festzustellen ist. Das heißt, wenn der da einfach steht und seinen Schlittschuh eben leicht dreht oder was auch immer und das ist keine Kicking Motion, also keine Schussbewegung, keine Fußballschussbewegung, sage ich jetzt mal, dann ist das ein reguläres Tor. Und dann gibt es eben noch Zusätze zu dieser Regel, die klarstellen sollen, was das denn heißt, was Kick packt dann auch bedeutet. So. Und da wird gesagt, ein geschossener Puck, der vom Körper irgendeines Spielers, egal von welcher Mannschaft, abgefälscht wird, inklusive des Torhüters, der zählt, das ist ein gutes Tor. Ein Puck, der vom Schläger eines Spielers abgefälscht wird, egal von welcher Mannschaft, Ausnahme ein Torhüterschläger, wenn der Puck ins Tor geht, dann ist es ein Tor. Was heißt das? Das ist die Situation, die ich eben beschrieben habe. Wenn Petrovic den Puck, den er eindeutig schießt, zwischendurch noch mit seinem Schläger berührt, ist es ein gutes Tor. Wenn ein Abwehrspieler diesen geschossenen Puck zwischendurch noch mit dem Schläger berührt, ist es ein gutes Tor. Es zählt. Ein reguläres Tor. Wenn aber der Torhüter den Puck noch mit dem Schläger berührt, dann ist es kein gutes Tor, weil man davon ausgeht, dass der Torhüter diesen Puck nur berührt, weil er auf den Schuss sozusagen, der mit dem Schlittschuh erfolgt, reagiert und versucht, diesen Puck zu halten. So, relativ eindeutig für mich eigentlich. Und dementsprechend, wenn man dann die erste Zeitlupe sieht, dann sieht man, es ist eine Kicking Motion. Sie erkennen nicht, dass der Schläger diesen Puck berührt. Das Einzige, was den Puck berührt, ist dann der Schläger von Connor Hellebuck und dann geht der Puck rein. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Connor Hellebuyck entscheidend dafür ist, dass dieser Puck ins Tor abgefälscht wird, weil er ansonsten durch den Torraum durchgeflogen wäre. Nur, der gute Mann ist halt Torhüter und versucht, diesen Puck zu halten. Und der kommt von außen. Der wackelt auch so ein bisschen, ist, glaube ich, auch auf dem Eis noch zwischendrin. Also ist kein sauberer Schuss, kein gerader Schuss. Und Hellebuyck reagiert im Prinzip im Reflex. Und in diesem Reflex reagiert er auch mit seinem Torhüterstockschläger. Und damit fälscht er den Puck dann rein. Und die NHL hat jetzt wohl argumentiert und gesagt, dass er den Puck quasi ins Tor befördert hat. Also propelled the puck into the net. Also das hat Scott Arneil, der Coach der Winnipeg Jets, danach gesagt. Ne? So they said that Helly, also Connor Hellebuyck, propelled the puck in the net. Also puck in, also hat ihn rein befördert. Und dann sagt er halt einen Satz, der für mich auch sehr entscheidend ist. I haven't seen the word propel in the rulebook. Da steht nämlich nichts drin davon, dass der vom Torhüter rein befördert wird. So, was jetzt im Prinzip die Argumentationskette ist, mit der die NHL dieses Tor begründet, ist, dass Connor Hellebuyck zwischendrin quasi Puckbesitz hatte. Das heißt, dadurch, dass er versucht, mit seinem Schläger diesen Puck rauszubefördern, ist er quasi jetzt in Puckbesitz und befördert sich den Puck selber ins Tor und macht damit dieses 3:2. Das ist also ein klassisches Eigentor. Und jetzt kommen wir aber zu einem Punkt. Wenn das denn der Fall ist, und da sind wir jetzt wieder beim Punkt, wo die NHL sich auf einem Niveau befindet, was einer Kinderliga nicht mal würdig ist, sage ich jetzt mal einfach. Wenn das wirklich so ist, dass Connor Hellebuyck Kontrolle über den Puck hat, dass er quasi ein Eigentor macht. Also das haben wir ja zum Beispiel auch bei Fällen, wo jetzt ein Spieler vom Gegner schießt vor das Tor. Wir hatten den Fall bei Dallas in der Serie gegen Colorado, wo der Abwehrspieler, den ich weiß nicht mehr, wer es war, will den Puck klären, schießt seinen eigenen Mitspieler an und von da aus fliegt der Puck ins Tor. So, und der letzte Avs-Spieler, das war da Nathan MacKinnon, der bekommt dieses Tor gut geschrieben. So, das heißt also, da hatte dann Dallas, ein Spieler hatte Puck-Kontrolle, der schießt wie auch immer den Puck dann ins Tor über seinen Mitspieler und das Tor zählt aber natürlich dann und wird auf der Statistik natürlich dann geführt unter einem Spieler der Colorado Avalanche. So, jetzt schauen wir aber mal auf den Spielberichtsbogen und schauen doch mal, was da steht bei diesem dritten Tor. Beim dritten Tor steht Torschütze Alexander Petrovic, also Petrovic, erste Tor in den Playoffs, alles wunderbar. Und dann steht da drunter Vorlage Mikko Rantanen, same steal. Und da hört es dann für mich auf. Also, das tut mir leid, aber das funktioniert nicht. Es gibt nur entweder oder. Entweder ist Connor Hellebuyck in Besitz dieses Pucks sozusagen, hat Kontrolle über den Puck. Dann kann nur Petrovic der Torschütze sein und keine einzige Vorlage, weil die Kontrolle war beim Gegner und es ist quasi ein Eigentor. Und beim Eigentor gibt es immer nur den Torschützen und keinen Vorlagengeber. Oder aber es ist doch eine Kicking Motion gewesen und es ist doch so gewesen, dass der abgefälscht ist von Connor Hellebuyck. Dann sagt aber die Regel eindeutig, wenn der vom Schläger des Torhüters reingeht, ist es kein Tor. So, das heißt, die NHL hat so oder so falsch entschieden und es steht so oder so falsch auf dem Spielberichtsbogen. Und ganz ehrlich, Freunde, bei 8 Minuten Review und selbst jetzt Zeit danach, das Ganze noch zu ändern, auch das ist ja ein Punkt, den die NHL manchmal noch macht, wo sie dann sagen, naja gut, wir haben im Nachhinein festgestellt, das war gar nicht der und der, der die Vorlage gegeben hat, sondern es war jemand anders. Nee, Freunde, sorry. Es steht immer noch drauf, offizielle NHL-Homepage, Game Summary, da steht Petrovic nach Vorlage von Rantanen und Steel. Und sorry, das geht nicht. Es kann nur entweder oder geben und das ist wieder so eine dermaßen Witznummer, wo dann am Ende gesagt wird, naja, die Schiedsrichter haben ja schon entschieden im Sinne des Spiels und wir haben ein Tor gehabt und so weiter. Gebt das Tor von mir aus, aber dann bitte richtig. Dann steht da nur Petrovic und das war's. Und aus Sicht der Winnipeg Jets kann ich nur sagen, ich würde mich da auch veräppelt fühlen, also zum einen aufgrund dieses Statistikbogens, weil der belegt eigentlich klar, dass da ein Fehler gemacht wurde. Wie gesagt, geht nur so oder so. Und natürlich auch, weil für mich einfach klar ist, selbst wenn Conor Hellebuyck den da rein befördert und er entscheidend dafür ist, dass dieser Puck die Richtung ändert ins Tor, hat er keinen Puckbesitz. Er reagiert auf einen Torschuss, einen Kick von außen, wo der Puck in Richtung seines Tors kommt. Und er möchte den natürlich nach rechts außen entweder abfälschen, neben das Tor, oder aber idealerweise noch festhalten, irgendwie im Körper festmachen oder wie auch immer. Und das ist das, was er da versucht. Das geht schief, der Puck geht rein. Aber das ist für mich nichts anderes, als wenn der Kick jetzt von vorne erfolgt und er versucht, ihn dann zu fangen und fälscht ihn sich da auch rein und kann ihn eben nicht halten. Ich weiß nicht, wie man zu dieser Entscheidung kommen kann, da ein Tor zu geben. Das ist mir schleierhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind ja bei der NHL und 8 Minuten haben anscheinend nicht gereicht, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Fast forward, keine Minute später, macht Mikko Rantanen das 4:2. Damit ist das Ding im Prinzip durch. Es gibt noch ein 5:2 obendrauf durch White Johnston. Der kommt auch gleich nochmal rein. Gibt auch gleich nochmal ein kleines Thema beim Kollegen White Johnston. Und damit gewinnt Dallas diese Partie. Man muss sagen, insgesamt kann man schon von einem verdienten Sieg sprechen. Auch natürlich das 4:2 zum Beispiel, das darf dir nie passieren als Winnipeg Jets, dass du da dann so reinläufst, dass du Rantanen da quasi durch die Zone spazieren lässt. Ja, gut, das ist ein Spieler, ich weiß auch nicht, wie der in Dallas gelandet ist, ist mir ein kleines Rätsel, aber den haben die irgendwo gefunden, blüht jetzt auf in den Playoffs, konnte keiner vorher ahnen und ist absolut natürlich auf einer super, mega heißen Serie jetzt, Streak ohne Ende. Klar, in dem 0-4 Auswärts hat er halt jetzt kein Tor und keinen Punkt gemacht, aber trotzdem, weiß gar nicht, wie viele Punkte der jetzt hatte. In den letzten Spielen hat er zweimal hintereinander 4 Punkte, dann den Hattrick, dann jetzt wieder 3 Punkte in der Partie. Allein das sind ja schon mal grob überschlagene 14 Punkte in den letzten 5 Spielen. Also von daher schon ziemlicher Wahnsinn, was er da geleistet hat. Ich glaube, es sind 17 in den letzten 6 oder so. Also ja, egal. Das sind, muss man dann ja auch sagen, sind Connor McDavid-Zahlen, die da gerade Mikko Rantanen aufs Eis zaubert. Und ja, verdienter Sieg insgesamt, aber natürlich ein mächtiger Beigeschmack aufgrund dieses dritten Tors. Und dann kommt noch eine Geschichte mit dazu. White Johnston, habe ich eben gesagt, der hat ein Tor gemacht, das 5:2. Und der hatte vorher 2-3 Szenen, wo er sehr frustriert war, weil da Fouls waren, weil die Schiedsrichter nicht gepfiffen haben. Und kurz vor Ende des zweiten Drittels war auch wieder eine Szene, wo er gefoult wurde. War, glaube ich, auch zu Recht, dass er sich da beschwert. Also Schiedsrichterleistung war unter aller, also unterirdisch, freundlich ausgedrückt, in dem Spiel. Und dann ist es so, dass er im Vorbeilaufen mit seinem Schläger dem Schiri unten ans Schienbein haut. Also nicht brutal, aber er gibt ihm halt so einen Tap und trifft ihn da unten. Und dann war natürlich große Diskussion in Nordamerika bei den Kollegen dort und dann wurde gesagt, ja, automatisch, das ist eine Strafe, darfst du den Schiedsrichter, die Offiziellen darfst du nicht angehen, Schiedsrichter nicht, Linienrichter nicht, alles richtig. Auf der anderen Seite muss ich da auch sagen, ich glaube, die Entscheidung des Schiedsrichters war korrekt. Der hat nämlich erstmal in der Szene direkt nichts gesagt und er hat auch nach dem Spiel nichts in den Spielberichtsbogen eingetragen und damit hat die NHL dann eben auch keine Handlungsgrundlage, um dort in irgendeiner Form etwas zu machen. Wie gesagt, der Schiedsrichter im Spiel entscheidet dann in dieser Situation und sagt, nee, pass mal auf, also das war in Ordnung. White Johnston hat sich wohl auch direkt dann in der Drittelpause oder kurz danach entschuldigt, hat gemerkt, dass er da einen Fehler gemacht hat. Ich würde mal sagen, in der Hitze der Emotionen war das für mich noch gerade so in Ordnung. Es gab vor euch, glaube ich, vor, ich weiß gar nicht, war es Brunette oder wer das war, gab mal einen Fall, wo ein Spieler 10 Spiele gesperrt wurde, weil er relativ versetzt nach einem Face-Off dann den Schiedsrichter auch so einen Tap gibt, ein bisschen Dollar dann mit dem Schläger. Also normalerweise kriegst du eine hohe Sperre, wenn du den Offiziellen angehst, den Schiedsrichter oder den Linesman. In dem Fall ist es eben so, der hat gesagt, nee, war für mich nicht so schlimm und dementsprechend muss ich dann sagen, kann ich nachvollziehen, ist so ein Grenzbereich, das war jetzt aber auch nicht entscheidend dafür, dass Winnipeg da verloren hat, wie gesagt, Spiel 3, jetzt 5:2, Tor 3 war sehr diskussionswürdig und ja, sehr schade aus Sicht der Fans eigentlich insgesamt, dass so eine Entscheidung dann da getroffen wird nach 8 Minuten Review, also na gut, aber es ist eben so, natürlich jetzt großer Druck, Conor Hellebuyck, die Zahlen sind weiterhin schlecht bei Auswärtsspielen, er hat ja auch die 5 Treffer dann alle jetzt voll kassiert, ich glaube 77% oder so ist die Fangquote, Gegentorschnitt brauchen wir gar nicht gucken, er muss auswärts mal ein Spiel jetzt gewinnen, ganz einfach, es ist auch vollkommen egal, glaube ich, wie, irgendwie müssen sie es schaffen, eine Partie jetzt zu klauen, bei 3-1 ist die Serie schon sehr, sehr stark in Richtung Dallas, falls das jetzt passieren sollte. Aber ja, Chance ist ja noch da für die Winnipeg Jets, die Serie dann wieder umzudrehen. Dann schauen wir mal rein in den Schedule und schauen mal, wann diese Serien denn weitergehen. Und zwar geht es weiter mit Winnipeg in Dallas am Mittwochmorgen um 2 Uhr und bei Toronto gegen Florida ist ein Tag mehr Pause. Da geht es am Donnerstagmorgen um 1 Uhr weiter. Das sind die Partien dann jeweils einmal Spiel Nummer 4 bei Winnipeg gegen Dallas und Spiel Nummer 5 Florida gegen die Toronto Maple Leafs. Und dann schulde ich euch noch eine Trivia-Question-Antwort, die zumindest im Zusammenhang mit der Serie Toronto-Florida steht. Da hatte ich nämlich mal gefragt, es gab schon einmal den Fall, dass 3 Spieler einen Stanley Cup gewonnen haben, in diesem Fall jetzt Oliver Ekman-Larsson, Stephen Lawrence und Anthony Stolarz mit einem Team und dann in der nächsten Saison gegen das Team gespielt haben, mit dem sie den Stanley Cup gewonnen haben. Das passiert bei 1 oder 2 Spielern natürlich öfter, aber 3 Spieler ist schon was Besonderes. Und die Antwort auf diese Trivia-Question ist, die Herren Wayne Gretzky, Mike Krzyzewski und Marty McSorley, die wurden nämlich 1988 getauscht zu den Los Angeles Kings und spielten dann 1989 direkt gegen die Edmonton Oilers. Ich meine auch, sie haben sogar gewonnen, allerdings keinen Stanley Cup. Den haben im Jahr drauf, 1990, wieder die Edmonton Oilers gewonnen. Also Gretzky, Krzyzewski und McSorley waren die 3, die das auch schon mal hatten, diese Konstellation. Ein Jahr Stanley Cup gewinnen, nächstes Jahr gegen das Team spielen, mit dem man den Stanley Cup gewonnen hat. Die Oilers werden das Thema sein in der Sendung morgen. Da steht Spiel Nummer 4 an und danach gibt es von mir eine kleine Zwischenbilanz. Mal schauen, wie es dann da steht in der Serie gegen die Vegas Golden Knights. Natürlich auch das gleiche gilt für Carolina gegen die Washington Capitals. Auch da ein sehr, sehr wichtiges Spiel Nummer 4 in Raleigh. Und ansonsten ist es, glaube ich, so gewesen, dass bei ein paar von euch das Abo ausgelaufen ist bei Steady. Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die da ein Abo abgeschlossen haben. Da nur von mir einmal der Hinweis, wenn ihr wirklich Feedback habt und ihr habt Gründe, warum ihr das habt auslaufen lassen oder auch aktiv gekündigt habt, sehr, sehr gerne mir schreiben, weil wenn ihr irgendwas habt, was euch stört, kann ich das gerne ändern, wenn es denn in den Rahmen passt. info@sportpassion.de oder eben @lars_mar Sportpassion suchen bei den diversen Social-Media-Kanälen. Wenn andere von euch gerne bei Steady unterstützen möchten, da ein Abo abschließen möchten, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. In die Shownotes einmal unten reingucken. PayPal gibt es auch noch als Möglichkeit. Ansonsten gilt natürlich wie immer bewerten, abonnieren, weitersagen beim Podcast und dann wird die Hörerschaft hoffentlich Stück für Stück immer ein bisschen größer. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.